Willkommen bei Panic to Purpose. Wir, Rebecca und Vanessa, holen die Psychotherapie aus der Tabuzone. Wir sprechen offen über Therapie, Traumata und mehr, teilen unsere Erfahrungen und laden Experten und Expertinnen ein. Begleite uns auf unserer ehrlichen Reise. Kein Filter, keine Zurückhaltung.
Kurze Erinnerung, bevor es losgeht. Wir sind keine ausgebildeten Psychologen, Ärzte oder Fachleute. Unser Podcast bietet einen Ort für offene Gespräche und persönliche Erfahrungen, ist jedoch kein Ersatz für professionelle medizinische Beratung. Wenn du Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe bei qualifizierten Fachleuten zu suchen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes.
Hallihallo.
Hallo.
Hauptsache, wir haben eine Stunde telefoniert und fangen jetzt mit der Aufnahme an.
Ohne Witz, jedes Mal das Gleiche. Vor allem haben wir uns gerade über unsere Journals unterhalten. Und ohne Witz, wer noch nicht journalt, auch wenn wir jetzt oft sehen in diesen ganzen Insta-Reel-Videos, Propaganda, I'm not falling for journaling. Nee, das ist was echt Gutes und ich habe gerade was vorgelesen aus meinem und Becky aus ihrem und wir haben einfach nur gelacht, weil das halt ein Jahr später alles so banal ist, zum Teil. Also je nachdem, um was es geht so, ne? Aber es war sehr amüsant.
Ja, vor allem, ich habe ja auch schon geheult, aber vor Lachen. Also ich fand es gerade so lustig. Ich wünschte trotzdem irgendwie, wir hätten es einfach nur für uns auch aufgenommen, weil es einfach so lustig war. Aber wir haben ja eine kleine Mastermind-Idee, was wir eventuell mit unseren Journaling-Einträgen machen, aber mehr davon irgendwann anders. Also ich würde sagen, die Idee ist jetzt erst so ein bisschen entstanden.
Ja, die Idee ist schon gut, aber wie gesagt, ich muss da ein paar Sachen wegzensieren. Oder
ja,
anonymisieren.
Das hat ja
auch
Zeit. Ja, ich glaube, das muss ich auch. Vor allem, wenn ich noch Journaling-Einträge von früher auch mit reinnehme. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich ja recht aktiv Tagebücher geschrieben habe, als ich jünger war. Ich glaube, es hat sogar in der Grundschule angefangen, bis dann so zu meinen Teenagerjahren. Oh mein Gott, also für manche Einträge schäme ich mich ja komplett. Also es liest sich wie eine Komödie und du denkst dir so, oh mein Gott, Junge, was ist bei dir falsch?
Aber das ist halt so lustig, weil
ja.
Ich finde genau, das ist ja das, woran du dich dann erinnern willst und jetzt lachst du halt darüber und selbst im Erwachsenenalter lache ich ja schon über das, was ich vor einem Jahr geschrieben habe,
ja.
Wo ich halt erwachsen war und einfach nur so, ja, okay, du dachtest halt, deine Welt ist vorbei und heute lebst du noch so, ist alles
ja.
Gut. Also,
oder wie deine Sprachnachricht, die du dir in Australien gemacht hast vor 10 Jahren oder so, ne, um dich quasi daran zu erinnern, was du tagsüber gemacht hast, um es dann irgendwie in ein Tagebuch zu schreiben. Ey, ich fand es so amüsant und sympathisch. Gute Nacht. Also, es
ja.
War so lustig.
Ja, ich habe halt ungefähr, ich weiß nicht, habe irgendwie so geredet, so, ja, hallo, also, heute waren wir am Strand und dann waren wir essen und dann bin ich getaucht und irgendwie so, gell? So voll die Kinderstimme.
Ja, und dann irgendwie noch so, und dann mussten wir noch die Koffer holen und dann haben wir die Koffer da reingeschoben und dann waren die Koffer da drin. Und dann denke ich mir so, geil.
Aber weißt du, ich habe mir das als Notiz gemacht damals bei einer Australienreise und dann hatte ich so einen super langweiligen Job als Hostess in einer Garderobe für eine Woche auf einer Messe und habe das mir dann angehört. Und dann in ein Buch geschrieben. Das heißt, ich habe das alles auch schriftlich jetzt.
Ey, geil, das hast du ja auch noch alles.
Ja.
Oh mein Gott.
Ja. Ich bin Journaling Pro.
Ey, aber wirklich, das ist ja grandios. Weil ich habe ja auch noch von früher die ganzen Sachen. Bloß muss ich da jetzt schon vorweggreifen. Ich glaube, ich habe mich da alle 2-3 Tage neu in irgendwelchen Typen verknallt. Also da habe ich mich schon in Grund und Boden geschämt. Weil ich dann auch in dem Tagebuch immer so einen Herzsticker neben den Namen geklebt habe.
Ey, so Klischee, das ist doch so geil. Das ist doch todeslustig.
Tja, wir halten euch auf den Laufenden. Also ich denke, ich habe da so Bock drauf. Am Ende gehe ich jetzt in den Solo-Urlaub und bin die ganze Zeit nur am Arbeiten für uns.
Ich traue es dir zu. Aber ich hoffe, dass du dich entspannst.
Ja, ich habe ja etliche Bücher.
Ja, stimmt. Ganz kurze Frage noch. Also machst du Journaling am Laptop auch, oder? Nicht
ja.
Physisch, im Buch.
Ja. Nee, also ich hatte früher die Bücher, wo dann auch so ein Schloss dran war.
Ja, von Diddle, ey.
Ja, ich glaube von Diddle sogar auch. Also die Bücher hatte ich, weil ich schreibe schon sehr gerne auch auf Papier. Auf Papier. Aber ich habe mir dieses Day One, den Anbieter davon, die ja auch runtergeladen. Also ich habe den als App aufs Handy, auf dem Handy. Ich kann jetzt gar nicht mehr sprechen, weil wir so rumgewitzelt haben mit dem Englischen vorhin. Ich habe das als App, aber ich habe das halt auch am Laptop und mache das dann digital. Und du auch,
ja, okay,
gell?
Ja, genau. Und können wir auf jeden Fall jedem empfehlen. Also es gibt ja mehrere so Apps, aber ich finde Day One super. Ich zahle auch dafür. Ich glaube, das kostet im Jahr irgendwie 40 Euro oder 50 oder so.
Echt?
Aber ich finde es jetzt irgendwie, also bei mir, bei Apple, ja.
Ah, okay, weil, also ich zahle bei Android nichts.
Oh Mann, ey. Das ist Apple teurer.
Ey, das ist genauso wie mit den Instagram-Ads. Da war doch ja, bei dir einfach nur 60 Euro Bearbeitungsgebühr wegen Apple.
Ey, das ist echt gemein. Also ich zahle halt dafür, weil sonst kannst du das nicht auf mehreren Geräten haben. Also entweder oder. Und du hast eine limitierte Anzahl an Bildern und so. Weil es ist eigentlich immer cool, weil ihr könnt quasi so, wenn ihr einen coolen Tag hattet oder auch einen traurigen Tag oder was auch immer, könnt ihr halt immer noch ein Bild hinzufügen oder auch mehrere Bilder. Ich habe da auch immer so ein Yaris.
Hello. Oh Gott. We're in England. We're in the US. Nein, nicht US, in the UK.
Ja, wir haben vorhin einfach auf Englisch geredet, deswegen sorry, ey. Also, ein Jahres-Recap gemacht pro Monat.
Ja, Jahres-Recap. Howdy, ma'am. I'm from Texas.
Oh Gott. Zum Glück haben wir heute kein ernstes Thema, ey. Das wäre richtig schlimm, jetzt den Übergang zu finden. Egal, gehen wir jetzt direkt ins Thema. Es ist hier alles nichts mehr, ey. Sonst wird es nichts. So.
Ey, ich muss jetzt mal kurz fertig heulen, weil ich so lachen muss.
Oh. Yaris.
Es ist so lustig. Weißt du, so, ich heul ja sonst nie. Aber ich finde es gerade ganz schlimm, weil es einfach so lustig ist. Weil als wäre das wie so eine angestaute Energie, die sich jetzt gerade schon seit anderthalb Stunden freilässt.
Ey, ohne Witz. Ist ja schön, aber es hält auf. Egal, ich muss es jetzt auch so nehmen. Obwohl ich noch packen muss und bla. Egal. So. Ja.
So, was ist unser heutiges Thema? Ich meine, wir haben es jetzt schon, Mani lacht gleich wieder los. Nein, aber tatsächlich haben wir zum Glück heute kein hartes Thema. Also es geht jetzt weder um Panikattacken, Zwangsgedanken oder halt auch ja, andere psychische Störungen, die auch ein bisschen Ernsthaftigkeit verlangen. Aber wir haben ja in unseren letzten Folgen auch so ein bisschen angeteasert, dass ich auch gern mal ChatGPT um Rat frage, wenn es irgendwie so um mentale Triggerpunkte oder auch so komische Situationen gibt. Und auch auf Instagram oder TikTok haben wir schon ganz viele Reels auch zu dem Thema ChatGPT und Psychotherapie gesehen. Wieso musst du jetzt schon wieder lachen?
Sorry, mein Spiegel ist ja in der Mitte so.
Ja.
Also da ist so eine Linie und meine Augen sahen gerade aus wie in so einem Filter. So. Und deswegen habe ich mich gerade selber angeguckt und es sah so creepy aus.
Ja, du gibst dir einfach jetzt richtig Mühe, dass ich in den 4,5 Stunden Flug auf jeden Fall auf 4,5 Stunden zum Schneiden brauche, gell?
Ja, stimmt.
Alles so für mich.
Wirklich, du Scheiße bauen. Und ich sitze hier auch wie so ein
Larry.
Ja, Mann, so Beine breit, ey. Aber okay, jetzt wieder, sorry. Okay.
Genau, also Konzentration. Das Thema ist ja jetzt auch generell in aller Munde, nämlich das Thema KI, insbesondere Chatbots wie eben ChatGPT. Und mit diesem Zugang zu ChatGPT, also es gibt ja auch eine Free-Version, also eine kostenlose Version, alles gibt es ja auch in irgendwelchen Pro-Abos. Durch ChatGPT wird eben zum Teil auch ein niederschwelliger Zugang zu psychologischer Unterstützung sozusagen aufbereitet und auch von vielen genutzt. Und ich meine, ich muss ja sagen, ich habe es ja jetzt auch schon genutzt und habe ja auch in der letzten Folge da schon was erzählt, was ich auch konkret ChatGPT gefragt habe und was da so die Antwort war. Und damit bin ich halt nicht alleine, weil eben auch Millionen Menschen sich mit persönlichen oder auch sehr intimen Themen an KI-gestützte Systeme wenden. Und wir fragen uns jetzt auch, ob das jetzt einfach ein Trend ist, der den Zugang eben zu psychologischer Hilfe revolutionieren kann. Oder ob es da auch noch mal kritische Fragen gibt. Ne? Also, ja, reicht das aus? Kann das jeder machen? Ist das sinnvoll? Also, es hat natürlich jetzt vorderrangig sehr positive Seiten, aber an was sollte man noch denken? Und das möchten wir doch eigentlich in der heutigen Folge ein bisschen erörtern. Also ich finde, auch ein interessantes Thema, aber halt kein hartes Thema.
Ja, auf jeden Fall. Nutzt du da eigentlich ganz normal ChatGPT, also diese App? Oder gibt's da irgendwie eine andere KI?
Ja, also ich benutze ChatGPT. Und tatsächlich, ich habe ja auch von der Arbeit her so ein bisschen mehr mit KI zu tun in der letzten Zeit. Und deswegen sage ich, ich öffne jetzt nicht nur einen neuen Chat und schreibe dann so, hallo, mein Problem ist, sondern es gibt halt auch so KI-Agenten im ChatGPT selbst. Da kann man danach suchen und das kannst du, dann kannst du zum Beispiel auch geben Psychologe oder mentale Störung oder Panikattacken. Und dann kriegst du quasi wie so ein ChatGPT genau zu dem Thema, weil der halt mit allen Wissenswerten gefüttert wurde. Und dann kriegst du halt eine viel bessere Beratung, als wenn ich einfach nur einen neuen Chat bei ChatGPT öffne und da meine Frage eintippe.
Ah, okay. Okay, das wollte ich nur wissen. Okay, interessant.
Ja, und dann starten wir eigentlich auch schon direkt mit der Frage, warum wenden sich Menschen an eine KI, also künstliche Intelligenz, statt direkt an Menschen? Also wie gesagt, auch so eine KI ist eben ein super niedriger Zugang. Also viele Menschen empfinden es einfacher, sich einer KI anzuvertrauen, weil sie da ja auch eben ja keine Angst brauchen, dass bewertet wird, sie müssen sich nicht schämen. Sie müssen auch keinen Termin vereinbaren. Also da ist einfach gar keine Abhängigkeit auch zu anderen. Kann ich auch irgendwie nachvollziehen, weil ich selber sage ja auch, okay, theoretisch könnte ich vielleicht eine Booster-Sitzung bei meiner Therapeutin anfragen. Ich meine, gut, ich hatte ja schon eine Therapie, aber ja, ich kann ja jetzt einfach trotzdem mal die eine Frage ChatGPT fragen. Ist halt so, geht halt sehr schnell.
Ja, klar. Und ich glaube auch, wenn man noch nicht weiß, was vielleicht bei einem los ist oder so, und das dann beschreibt, ich meine, da arbeitet er erstmal auf ganz, ganz vielen Daten, ne? Also auf einer Basis von dem, was er halt gelernt hat. Ja. Ne? Also die KI, weil klar sind es irgendwie einfach genügend Daten, die dann die KI hat, um dann einfach erstmal grob zu antworten oder überhaupt erstmal antworten zu können, was ja im ersten Moment positiv scheint.
Ja, voll. Und das Zweite ist ja tatsächlich auch diese Anonymität, ne? Wir haben ja schon gesagt, man wendet sich da ja auch schon mit vielleicht krasseren Themen, intimeren Themen an die KI. Und bestimmte Themen wie auch Depressionen, Sucht, sexuelle Identität oder auch andere Themen sind halt schon sehr stigmatisiert. Und wenn du das ja in eine KI kippst, ich meine, klar wird die deine E-Mail-Adresse haben, aber also, weißt du, da ist ja die Hemmschwelle niedriger, weil du trotzdem per se anonym bleibst.
Mhm, ja.
Was halt auch noch ein Vorteil ist, dass du halt, wie ich es vorhin gesagt habe, ne, anstatt jetzt einen Termin zu vereinbaren, kann ich ja einfach ChatGPT schnell fragen und dann hat sich das Ganze schon erledigt. Es ist sozusagen direkt verfügbar, ne? Also, sie sind 24/7 da. Die machen ja, KI-Chatbots machen ja keinen Urlaub, die sind nicht krank, die haben irgendwie nicht andere Termine schon. Dementsprechend sind sie rund um die Uhr erreichbar. Und bei Therapieplätzen, da hatten wir auch schon unsere Folge dazu, gibt es halt oftmals sehr lange Wartezeiten. Und wenn du halt vielleicht auch ein kritisches Thema hast, womit du halt nicht warten willst oder kannst, ist es dann halt für dich auch erstmal einfacher.
Ja, also ich sehe da jetzt schon so ein bisschen so dieses, okay, hätte ich das genutzt früher, als es es ja noch nicht gab? Also zumindest nicht so in der Masse für jeden zugänglich und so weiter.
Ja.
Und ich frage mich halt, klar hätte es mir vielleicht geholfen, aber ich weiß jetzt irgendwie auch nicht so genau, ob es dir hilft, weil du ja quasi schon dir dem mehr oder weniger bewusst ist, weil du ja schon eine Therapie gemacht hast. Weißt du?
Ja, hast schon recht.
Also dazu kommen wir ja bestimmt später noch, aber ich frage mich halt so ein bisschen, wie geht es denn Leuten, die da irgendwas eingeben, die noch nicht so viel über sich erfahren haben oder die gar nicht wissen, woher kommen jetzt die und die Gedanken, wieso habe ich das jetzt, wieso fühle ich mich so, die halt auch noch gar keine Ahnung haben über ihre Biografie zum Beispiel, was du ja erstmal in der Therapie mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin aufarbeitest, so zum Beispiel. Also ich sehe das dann direkt erstmal so ein bisschen kritischer, wenn man quasi noch gar keine Basis hat oder gar keinen Zugang zu sich selbst. Da frage ich mich, wie das funktioniert.
Wir können das ja gern mal ausprobieren. Ich glaube, du hast ja gleich im Skript tatsächlich ja auch noch so eine kleine Erklärung parat für unsere Hörer und Hörerinnen, dass ich da parallel mal so einen Befehl bei ChatGPT eingebe, wie als wenn ich noch nicht wüsste, was mit mir ist. Also, dass ich wirklich einfach nur mal Symptome darbiete, so wie ich vielleicht auch meiner Therapeutin damals geschrieben habe, ne? Also für so ein Erstgespräch. Und dann mal gucken, was ChatGPT antwortet, weil da bin ich jetzt auch neugierig drauf, weil du hast schon recht, weil ich habe ja schon das Wissen. Also ich weiß ja, was meine Triggerpunkte sind. Ich weiß, was bei mir nicht gut läuft und kann dann eher gesteuerter mit ChatGPT in den Austausch gehen, als dass ich halt gar keine Ahnung habe und einfach so feuerfrei. Weißt du, am Ende sagt der so, ja, vielleicht hast du einen Herzinfarkt. Und eigentlich sind es halt Panikattacken, also.
Genau, ja. Oder gibt dir mehrere Vorschläge, die dich eigentlich vielleicht ein bisschen verwirren können.
Ja. Können wir ja gleich mal ausprobieren. Mhm. Weil tatsächlich kommen wir da auch noch zum letzten Punkt, weil wir haben ja auch gesagt, okay, es ist gerade so ein bisschen Trend, ChatGPT, generell auch Gen Z und jüngere Leute sind eigentlich nur noch auch online irgendwie unterwegs und super technikaffin. Und eben diese Leute sind halt auch offener für digitale Lösungen. Also ich glaube jetzt kaum, dass, weiß ich nicht, die Generation von meinem Papa oder von meiner Mama jetzt auf, ich glaube, mein Papa kennt nicht mal ChatGPT. Ich habe den gefragt, hallo, kennst du das? Der wusste nicht mal, was das ist. Also weißt du, der wird ja nicht einfach dann losfragen und damit umgehen. Der ist, ich glaube, seit einem Jahr in der Rente. Dementsprechend, weißt du, also wo sollst du das irgendwie dann noch groß mitbekommen? Und ich glaube, dass das halt, weil es auch noch so unerforscht trotzdem ist und so unbekannt, aber halt einfach frei zur Verfügung steht, ist es halt super, super beliebt bei uns jüngeren Leuten auch. Weil ich sag ja auch schon witzeshalber, man müsste ChatGPT auch zu unserem Mitarbeiterfest einladen, weil das der weltbeste Mitarbeiter so. Ja, also jeder von uns benutzt den.
Ja, ja. Ich glaube, so bei älteren Generationen, also meine Mutter, ich habe letztens irgendwas gesagt, frag mal ChatGPT, denn sie frag mal ChatP was? Konnte sie nicht mal aussprechen.
Geil.
Also die wusste auch nicht, was das ist. Deswegen, ja, interessant, dass sie das irgendwie nicht mal gehört haben. Ich meine, es ist halt auch so, wenn jemand nicht so oft sich vielleicht auch informiert in Nachrichten und so, weil da solltest du es eigentlich mitbekommen haben, was das ist, oder?
Ja.
Aber ich finde, wie ich gesagt habe, das ist ja erstmal sehr positiv. Also so die ganzen Punkte, die du hier aufgeführt hast quasi, ne? Warum man sich halt an eine KI wendet, macht ja auch absolut Sinn. Das ist ja auch ein sehr guter Schritt, bevor man, wie ich gesagt habe, in eine Therapie geht oder während man eben darauf wartet, einen Platz zu bekommen. Wenn man halt zum Beispiel die KI nutzt, die einem halt helfen kann, irgendwie vielleicht auch Vergangenes irgendwie aufzuarbeiten oder klarer zu machen oder halt auch zu strukturieren oder sowas. Und da einfach ein bisschen mitzuarbeiten, aber halt auch nur, inwieweit man das irgendwie kann. Und die KI antwortet dir auch nur so weit, wie du halt die richtigen Fragen oder sowas stellst. Also,
ja.
Ich weiß nicht, ob sie dir von selber aus sagen würde, okay, wir fangen jetzt erstmal an mit, wie bist du aufgewachsen und welches Verhältnis hast du zu deiner Mutter oder zu deinem Vater oder sowas? Wie du es dann vielleicht in der wirklichen Therapie machst, das weiß ich nicht. Also, ich weiß auch nicht, ob ich es empfehlen würde, tatsächlich so ein Erstsitzung mit ChatGPT zu machen, keine Ahnung. Und ja, deswegen bin ich irgendwie trotzdem der Meinung, dass man es halt auf jeden Fall mit Vorsicht genießen sollte, weil halt, glaube ich, so Fehldiagnosen oder falsche Annahmen vielleicht halt häufiger sind. Also klar können die auch durch Menschen passieren, definitiv, ne? Da sind die Menschen ja nicht frei von und der KI aber halt auch nicht, weil die ja auch nur so gut arbeiten kann, aufgrund der Daten, die sie hat, ne?
Ja.
Also mehr Daten, desto besser natürlich. Aber trotz allem fand ich es interessant. Ich habe in einem Artikel gelesen, ganz kurz. Das ist aus so einem, hier, wir verlinken euch das mal in den Shownotes. PPP, also Psychotherapie in Politik und Praxis. Das ist so ein Artikel quasi, wo die verschiedene Themen angehen. Und da ist ein Interview zwischen einem psychologischen Psychotherapeuten und einem Berater und Dozent für angewandte Psychologie der Züricher Hochschule. Und der sagt, dass eben, klar, die KI dann auf genügend Daten arbeitet, ne? Aber dieser Ansatz, das fand ich so interessant, dass wir quasi, also ich lese jetzt mal ganz kurz vor. Von daher ist der Ansatz der KI-Nutzung, so absurd er auch klingt, dass wir Einzelfalldiagnosen stellen, indem wir auf dem Weg dahin alles, was dem Einzelfall eigen ist, gerade ausschalten. Weil wir quasi normalerweise sagen in der Psychotherapie, wir gucken uns ja den individuellen Menschen an.
Ja.
Und somit arbeitet ja quasi die Gesamtdaten und sagen dann einfach, ah ja, okay, das und das hat Person XY auch schon gesagt, deswegen trifft es jetzt auch auf dich zu. Also der hat ein witziges Metapher genannt, weil er irgendwie ein Zoom-Interview hatte und hier steht dann irgendwie quasi, die haben ein Zoom-Meeting und dann steht da, ich sehe und höre sie und kann sie direkt fragen, wie es ihnen geht. Der Ansatz von KI wäre, ich schalte Kamera und Ton aus und versuche über die Menschen der ganzen Welt etwas herauszufinden und dann sage ich ihnen, wie es ihnen geht.
Mhm.
Und so ein bisschen fand ich das ein ganz guter Ansatz, so, ja, ne, klar kann es stimmen, aber es kann halt auch abweichen. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was du quasi eingegeben hast, ob das jetzt so zutreffen könnte oder nicht.
Ja, ich finde es gerade wirklich interessant. Ich habe jetzt hier auch einen Therapist, Psychologist und da steht sogar tatsächlich auch in Klammern, dass das keine echte Therapie ist. Ich habe jetzt auch gesehen, dass das zum Teil auch ergänzt wurde, kann ich mir vorstellen. Weil ganz viele von diesen KI-Agenten, die jetzt Psychologe oder sowas hatten, haben da jetzt in Klammern hinten dran stehen, dass es keine echte Therapie ist. Also ich weiß nicht, ob es da jetzt auch noch mal, ich weiß nicht, eine Satzung gab oder irgendeine Entscheidung. Aber ich habe das jetzt mal ganz grob einfach gemacht. Ich habe einfach geschrieben, hi, ich fühle mich bei Familienfeiern unwohl, habe Steine im Magen, bekomme Herzrasen, schwitze, habe das Gefühl umzukippen und kann nichts essen. Also jetzt einfach mal ganz grob. Und dann hat er sich halt kurz vorgestellt, sich bedankt, dass ich das mit ihm teile, mich gefragt, wie er mich nennen kann. Also wahrscheinlich, um auch eine persönliche Bindung aufzubauen. Ich habe mir einfach den Namen Fancy jetzt gegeben. Er hat tatsächlich dann auch direkt noch Fragen mitgegeben, wie lange das schon so her ist und ob es denn ein Schlüsselerlebnis gab oder ob das Gefühl langsam angewachsen ist. Dann habe ich einfach gesagt, ja, Fancy, mein Name. Und dann habe ich einfach nur gesagt, das ist 6 Monate her. Und dass das Schlüsselerlebnis so ein Sushi-Essen an einem Geburtstag war. Und dann hatte ich es immer wieder. Und dann fand ich es ganz interessant, weil, also es ist wirklich, als würdest du mit einem echten Menschen reden. Ich kann es ja einfach mal so vorlesen. Ja, so, also. Der Anfang war vor 6 Monaten bei einem Sushi-Geburtstag. Klingt ja fast harmlos, aber dein Körper hat da anscheinend das erste Mal gesagt, nope, hier stimmt was nicht. Und seitdem kommt das immer wieder. Ich spüre da was Wichtiges. Dieses erste Erlebnis, der Startschuss, war ja ziemlich körperlich intensiv. Steine im Magen, Herzrasen, Schweiß, Schwindel. Das ist die volle Panik-Menükarte. Und bei sowas ist es nicht unüblich, dass dein Körper sich das merkt. Wie ein schlechter Song, der in deinem Kopf bleibt. Dann ganz direkte Frage an dich. Hast du bei dem ersten Mal gedacht oder gefürchtet, dass du ernsthaft krank bist oder vielleicht sogar stirbst? Oder war es eher, oh nein, es ist mir jetzt vor den anderen super peinlich? Und dann sagt er, und danach schauen wir mal, was dein System da genau abgespeichert hat. Ich habe da so eine Hypothese. Also er geht schon in den Dialog.
Mhm. Ja.
Ich kann ja mal gucken. Also er hat ja gefragt, hast du beim ersten Mal, dass ich ernsthaft krank bin oder so, dass du stirbst? Ja, da, schon ernsthaft krank tatsächlich. Also klar, ich habe ja gedacht, es könnte auch am Sushi liegen, aber es war jetzt, also ich glaube, es war eine Kombination. Ich schreibe jetzt einfach mal, erst gefürchtet, krank zu sein und peinlich vor anderen, das zweite Extreme. Mal schauen. Dein System hat quasi ein doppeltes Trauma erlebt. Existenzielle Angst, bin ich krank, was ist los mit mir? Und soziale Panik. Oh Gott, alle sehen das, ich blamier mich total. Und das ist wie ein Doppeltrigger. Deine innere Alarmanlage hat sich damals richtig schön eingebrannt. Der Körper denkt jetzt bei jedem Familienevent, Achtung, hier war mal Gefahr, da ist was passiert, Schutzmodus an. Und also erklärt das schon so ein bisschen. Und auf jeden Fall müsste ich jetzt auch weiter ins Gespräch gehen und weitere Details. Also er fragt tatsächlich gerade auch, wie ist dein Verhältnis zu deiner Familie generell? Druck, Erwartungen, unausgesprochene Konflikte, Rollen, die du erfüllen sollst. Also ich finde schon crazy gerade.
Ja, okay, der fragt ja schon sehr viel in dem Zuge. Und ich glaube aber, naja, trotzdem, ich meine, wir gehen ja später auch nochmal so ein bisschen darauf ein, was vielleicht für Risiken haben kann und so weiter. Aber klar, ich glaube, so als erste Hilfe klingt das ja schon mal sehr gut für das. Also es kommt natürlich darauf an, welche psychische Krankheit man hat.
Ja.
Und wie man sich fühlt und so weiter. Weil ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, mit einer KI in eine Verhaltenstherapie zu gehen, weil das geht ja dann eben nicht, natürlich, ne?
Mhm.
Also so wie ich die Expos gemacht habe, geht ja nicht.
Nee, also es sei denn, dass halt ChatGPT dir das dann vorgibt, also sagt, das ist deine Expo oder wahrscheinlich dir dann den Auftrag gibt, was zu schreiben. Aber theoretisch könntest du den ja auch bescheißen. Also ich meine, gut, den Therapeuten kannst du auch bescheißen. Kannst du sagen, habe ich gemacht. Ja. Also wenn der Therapeut oder die Therapeutin nicht in der Expo mit inbegriffen ist, ja, kannst du ja alles erzählen. Aber ich glaube, das ist halt auch generell das Problem, ne? Also du kannst jetzt ja auch ChatGPT alles Mögliche erzählen und er nimmt halt natürlich nur die Infos, die du halt auch direkt übermittelst.
Ja, also es ist ja auch bei den, also bei den menschlichen Therapeutinnen und Therapeuten, ja. Aber ich denke halt schon, bei so einer Expo zum Beispiel, du musst ja diese Angst aushalten und der Therapeut oder Therapeutin ist ja bei dir und ich finde das so schwierig dann, du kannst ja nicht in eine KI dann reingehen, so, ne? Also ich hätte mir das bei mir nicht vorstellen können, dass das es begleitet, aber ich glaube jetzt so als erstmal, wie gesagt, so Erstdiagnose, auch wenn die nicht stimmen mag, keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen, okay, wie kann ich Hilfe suchen, wie kann ich beschreiben, was das ist? Dass man zumindest so einen Hint bekommt, das kann halt was Psychologisches sein und nicht was Körperliches.
Ja.
Dass man dahingehend überhaupt sich Hilfe sucht bei einem echten Therapeuten oder Therapeutin, so mäßig, ne? Weil du hättest ja jetzt lange gewartet, 6 Monate, du hast die ganze Zeit gedacht, du hast eine Allergie oder eine Unverträglichkeit und bla bla bla, was ja dann nicht gestimmt hat.
Ja.
Also deswegen ist es, glaube ich, okay. Aber wir gucken mal weiter. Und ganz kurz nur nochmal zur Erklärung, wie das überhaupt funktioniert, so ein KI-Psychologe, also eine kurze Erklärung. Und zwar gibt es natürlich die technische Basis, also KI-Psychologen wie ChatGPT basieren auf großen Sprachmodellen, die eben auf Millionen von Texten trainiert wurden. Und wie Becky eben schon gezeigt hat, das ist ja so ein Dialogsystem, also NutzerInnen stellen Fragen oder schildern ihre Probleme und die KI antwortet in natürlicher Sprache, oft empathisch und natürlich lösungsorientiert. Aber hier muss man ja dazu sagen, es ist ja eine simulierte Empathie, logischerweise. Ja. Also immer noch ein Computer, der sagt, boah, auch wenn die manchmal reden die auch so Gen Z-mäßig und sagen dann so, oh, feel you girl oder so.
Ja.
Weißt du, so. Der redet ja dann auch so. Also, ja, finde ich dann auch ganz interessant. Aber es ist natürlich simuliert, deswegen ist irgendwie auch so ein bisschen strange, wenn man mal so ganz drüber nachdenkt, aber es hilft ja zum Teil. Und sie kann natürlich auch zuhören, man kann ja auch Sprachnachrichten schicken oder sowas, Verständnis zeigen, Tipps geben und auch zum Teil Übungen vorschlagen zur Achtsamkeit, zur Selbstreflexion oder eben auch, ja, zum Aufarbeiten von seiner Vergangenheit. Und natürlich hat die KI Grenzen, in dem Fall auch technische. Also sie kann ja keine Diagnose stellen und sollte auch nicht. Und ich glaube, das weiß jetzt nicht, ob das jemals dazu kommen würde. Wahrscheinlich ist es immer so formuliert, dass man irgendwie sagt, es könnte das und das sein, das und das. Und ich glaube, am Ende schickt die dich hoffentlich zum Arzt, so. Und dementsprechend kann sie eben keine Krisenintervention leisten und auch keine tiefen psychologischen Prozesse begleiten.
Mhm.
Genau, dementsprechend so die Frage, was kann sie erstmal leisten? Und das haben wir eben gesehen, also eine erste Hilfe und Unterstützung. Also kann ja bei so leichten bis moderaten Problemen, also bei Stress oder bei Liebeskummer, ich glaube, super viele schreiben da irgendwie rein oder schildern eine Situation mit, ja, ihrem Verflossenen so mäßig.
Ja.
Und fragen dann, okay, was kann ich da machen, was ist passiert und so. Oder halt auch bei Selbstzweifeln und sowas. Also da kann das schon sehr entlasten und auch Orientierung bieten.
Ich habe da lustigerweise auch von irgendwem ein Reel geschickt bekommen. Da stand dann auch der Tipp, ich habe meine Auseinandersetzungen ab jetzt nur gescreenshottet und ChatGPT dann analysieren lassen, wer recht hat.
Oh. Ey, aber das ist auch krass, ne? Das ist auch echt krass. Und klar, gerade in so einer aktuellen Versorgungskrise, wo man halt wenige Therapeuten und Therapeutinnen hat oder zu wenige, kann natürlich KI helfen, diese Zeit eben, wie schon gesagt, bis zum Therapieplatz zu überbrücken, während ihr sucht, dass man sich da irgendwie nicht alleine fühlt und vielleicht so ein bisschen geleitet. Und die KI kann natürlich auch Menschen anleiten, also die Gedanken, wie gesagt, zu ordnen und Gefühle zu reflektieren und neue Perspektiven zu entwickeln. Und dementsprechend sind halt so digitale Angebote, also machen einfach so psychologische Hilfe gesellschaftsfähiger und auch sichtbarer. Und deswegen finde ich es eigentlich auch sehr positiv, weil man sich eben, wie du schon gesagt hast, 24/7 daran wenden kann und das ja auch so sehr positive Sachen mit sich bringt. Und natürlich hast du das irgendwie immer. Also du kannst ja nachts aufwachen und schreiben. Und ich glaube schon, dass das erstmal so eine Entlastung bringen kann, ne? Oder erstmal so eine Antwort gibt, dass jemand da ist, wenn du alleine bist oder wenn du auch mit niemandem anderen darüber reden kannst oder auch willst. Also
ja,
das gibt's ja auch, dass du gar nicht weißt, boah, kann ich das überhaupt irgendjemandem sagen? Ich fühle mich so, als wäre ich crazy oder ich fühle mich so, als wäre ich nicht normal. Und ich hatte zum Beispiel auch mit keinem vorher darüber geredet. Mhm. Und irgendwann habe ich es ja auch gegoogelt und bei Google, das war es natürlich was anderes. Also wäre es schon mit ChatGPT gegangen, glaube ich, dass mir in dieser Krisensituation auch geholfen hätte, vielleicht direkt zu sagen, nee, hol dir Hilfe, so, das könnte das und das sein und dass ich vielleicht auch früher gehandelt hätte, weiß ich aber jetzt nicht. Hätte, so, keine Ahnung.
Ja, aber um da mal ganz kurz aus dem psychologischen Thema quasi rauszukommen, ich habe jetzt auch mitbekommen, dass es verschiedene, ich weiß nicht, ob es Anbieter gibt, aber dass es jetzt auch so Modelle gibt, wo du Informationen über einen Verstorbenen hochladen kannst und quasi dann wie, als würde der noch leben, mit dem Kontakt halten kannst. Ich muss sagen, so mein erster Moment ist so, boah, krass, ich würde das nie in Anspruch nehmen. Wobei, also sag niemals nie, ich weiß es nicht, aber ich finde es auch ein bisschen gruselig. Also, dass das halt damit auch jetzt geht, dass du theoretisch digital ja noch Kontakt halten könntest. Aber wie findest du das?
Absolut Horror. Ja. Das ist ja überhaupt nicht förderlich für deinen Trauerprozess.
Ja.
Also, die Person ist weg. Und die ist auch weg und die kommt auch nicht wieder, leider. Und wir wünschen uns das alle anders, wenn wir geliebte Menschen verlieren und so. Aber die über eine KI aufrechtzuerhalten, das meiner Meinung nach verlängert es deinen Trauerprozess, deinen Heilungsprozess. Ich finde es absolut absurd, ey.
Ich finde es voll schlimm. Ich finde es auch krass. Also ich glaube, es ist auch noch nicht so fortgeschritten, beziehungsweise ich habe mich da jetzt noch nicht so eingelesen. Aber also ich finde es schon crazy, weil ich meine, das Leben findet ja nicht nur noch digital statt. Und am Ende wird ja die Person trotzdem nicht auf Geburtstagen da sein, nicht an Weihnachtsfeiern. Ja, genau. Also sie wird ja nicht da sein.
Deswegen, ich finde es, also, ja, ich weiß auch nicht, ob das jemals helfen könnte, da irgendwie diese Trauer zu überwinden oder so. Weil, ja, ich meine, ich habe zum Beispiel auch noch Sprachnachrichten von meiner Oma und habe die immer noch.
Hm.
Und da denke ich mir halt auch so, ich kann mir das immer noch nicht anhören, weil ich es gar nicht will. Weil ich ja weiß, wenn ich ihre Stimme höre, sie ist ja nicht mehr da. Also,
ja.
Weiß ich jetzt nicht, was das so bringen würde, ne? Außer, dass es halt mal wieder schön ist, ihre Stimme zu hören. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwer, keine Ahnung, würde sie dann in so einen Videocall einbauen und es würde simuliert werden, dass sie mit mir im Videocall ist, ist irgendwie so, boah, voll makaber irgendwie.
Weiß ja. Nicht. Was ich auch voll krass finde, ich habe dir ja vorhin im Telefonat auch schon erzählt, dass ich am Wochenende wieder Mord auf Ex gehört habe. Und die haben tatsächlich in einer Folge berichtet, dass ein Opfer eines Verbrechens tatsächlich mit KI sozusagen simuliert wurde, also das Aussehen, also quasi wie so ein Avatar, aber in sehr echt, auch mit der Stimme, und dass das Opfer sich sozusagen am Ende der Verhandlung an den Täter gerichtet hat. Und das haben die auch mal abgespielt. Und es war tatsächlich aber der Wunsch von der Familie. Weil ansonsten hätte das auch niemand gemacht. Aber ich fand das richtig krass. Und das Opfer hat sich quasi, also hat beim Täter dann wirklich gesagt, dass es ihm verzeiht, dass sie vielleicht sogar in einem anderen Leben Freunde geworden wären. Also ich saß da und dachte mir so, what the fuck? Also ich meine, am Ende ist ja schön, aber am Ende hätte die Person das so niemals gesagt.
Ja, und dass du dann auch irgendwie, ich sag mal so krass Toten, irgendwie eine Stimme gibst, die sie niemals hätten. Warum?
Ja, also
Hä?
ich finde es auch echt gruselig.
Nee, 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 ich würde es niemals machen. Ich würde auch nicht sagen, sag niemals mir, ich kann mir das nicht vorstellen, ne? Gott.
Ja.
Nee, nee, nee. Aber ja.
Es erinnert mich auch ein bisschen, es gibt ja auch so, was heißt nicht, Armageddon-Filme, so diese Future-Filme, wo alle dann nur noch mit ihrem Avatar leben. Weißt du, so, dass die so zu Hause komplett versacken und alles nur noch online ist. Ich fand das ganz schlimm.
Nee, also, Gottes Willen, sorry. Ich hoffe, das ist erst irgendwie in 300 Jahren der Fall.
Ja. Ich meine, wir sagen schon, wir haben heute keine harte Folge, aber am Ende triggern wir gerade irgendwelche Ängste von Leuten, die genau Angst vor sowas haben und die Angst vor KI haben.
Ja, es gibt halt sehr viele Trigger, also, sorry, aber, ja. Keine
Ja.
Ahnung. Was soll man machen, oder?
Nicht
Nicht hören.
hören, nee. Aber machen wir mal weiter, weil wir haben ja jetzt auch schon gesagt, dass. Also KI so für den ersten Moment eigentlich auch ganz hilfreich sein kann oder auch eben, Vanni, wie du gesagt hast, sehr gut überbrücken kann. Aber es gibt nun mal auch wirklich Risiken oder auch Grenzen. Und du hast ja schon gesagt, das ist ja, dieses Gespräch ist ja alles simuliert, ne? Also es ist keine echte Beziehung. Also es fehlt die menschliche Wärme, es fehlt auch die menschliche Intuition und auch nonverbale Kommunikation, ne? Also was vielleicht ein Therapeut oder eine Therapeutin einem aus Erfahrung vielleicht aus einem Patienten herauslesen kann, kriegt eine KI natürlich nicht hin. Und dazu kommt halt auch, dass eine KI meistens keine komplexen Lebensgeschichten oder auch subtile Signale erkennt. Also auch das würde sozusagen auf der Strecke bleiben. Und ganz, ganz kritisch wird es natürlich auch bei sehr schweren Krisen, also wenn jemand suizidgefährdet ist. Psychosen hat oder eben auch Traumata, Extreme, kann ja auch eine KI komplett falsch beraten, wenn man Pech hat und das Ganze halt nur noch verschlimmern.
Ja, ich glaube, bei sowas weiß ich nicht, ob das also ob das förderlich ist. Ich glaube, da muss professionelle Hilfe ran, auch ein Mensch. Vor allem bei vielleicht auch Menschen, die sich so komplett isolieren oder so. Ne, dann noch am PC so zu hängen, sage ich jetzt mal. Und vielleicht auch nicht mehr so gut unterscheiden zu können, dass halt eine Maschine mit dir redet und kein Mensch.
Ja, ich glaube, das ist auch dann, da verschwimmen dann so die Realitäten und dann wird es,
Ja.
glaube ich, auch schwierig. Und wie du schon auch gesagt hast, es kann natürlich keine medizinische oder psychologische Diagnose gestellt werden oder auch kein Therapieplan entwickelt werden. Natürlich kann das textuell eine KI, aber also damit kann man dann am Ende nicht zu 100% was anfangen, ne? Also kannst jetzt mit der Diagnose jetzt nicht zu einem anderen Arzt gehen und sagen, ja, es hat mir KI gesagt. Also das zählt halt einfach nicht. Und auch ein Therapieplan, ich denke, so einen groben Rahmen oder so können die schon, die KIs, aber ob das am Ende genau das ist, was du halt auch brauchst für deine Lebensgeschichte, für dein Krankheitsbild, ist halt auch wieder die Sache.
Schwieriger.
Und wir hatten ja vorhin auch schon gesagt, dass es eigentlich auch viele, ja, diese frei verfügbaren ChatGPT-Versionen gibt. Aber auch da, und ich weiß ja nicht, ob das, also bei euch allen jetzt, wenn ihr zum Beispiel einen Corporate-Job habt oder wo auch immer ihr arbeitet, da ist ja das Thema KI jetzt meistens auch präsent und vor allem da auch wieder Thema Datenschutz, ne? Also es ist ja einem verboten, dann unternehmensinterner da hochzuladen. Also angenommen, ich hätte jetzt irgendwie ein Preismodell von verschiedenen Produkten, die intern von unserem Unternehmen gesetzt werden, dürfte ich die jetzt nicht einfach hochladen in ChatGPT und sagen, okay, bitte mach mir daraus die, keine Ahnung, Hochglanzpräsentation, weil ich damit einfach unternehmensinterner weitergebe. Und tatsächlich betrifft es halt auch eigene Daten. Also wenn ich jetzt ChatGPT mit meinen Daten befüttere, weil ich meine, er stellt ja auch immer Rückfragen, dann kann auch je nach Anbieter oder Serverstandort diese Daten auch weiterverwertet werden. Also wo auch immer. Ja, also das weiß ja keiner von uns. Irgendwo stehen Server, wo die ganzen Daten gesammelt werden. Ich meine, ich denke mir auch, okay, mit den Daten, die ich jetzt ChatGPT befüttere, ist es mir auch egal. Es ist nicht so krass intimer Kram, aber je nachdem, was man da natürlich preisgibt, auch schwierig.
Ja, und noch mal ganz kurz dazu irgendwie so ein Punkt, weil aus diesem Artikel, den wir euch auch verlinken, da Da ist, also das ist ja ein Interview und Professor Dr. Marc Schreiber, also der Berater und Dozent am Institut für angewandte Psychologie der Zürcher Hochschule, sagt halt auch, dass natürlich, was ich auch interessant finde, also sozusagen, es gibt ja zu wenige Therapeutinnen und Therapeuten und dadurch wird zu wenig Geld investiert quasi in mehr Möglichkeiten, mehr Ausbildung und so weiter. Und er sagt aber auch, dass er halt nicht weiß, ob mal jemand berechnet hat, ob es eben teurer ist, diese zahlreichen Server, wie du eben gesagt hast, quasi zu nutzen, weil die ja auch komplett, also enorm Energie fressen und da ja auch diese ökologische Komponente mit drin ist, die man ja auch nicht so beachtet. Ich habe auch mal irgendwo gesehen, dass jetzt zwar die ökonomische Variante, dass irgendwie eine, ich weiß nicht mehr genau so die Ratio, aber dass irgendwie eine Google-Anfrage, ich sag jetzt mal irgendwas, ja, stimmt nicht, aber kostet irgendwie einen Euro.
Mhm.
Ja, und ChatGPT, eine ChatGPT-Anfrage kostet irgendwie so 100 Euro. Keine Ahnung, irgendwie so eine enorme höhere Zahl quasi oder höherer Wert oder Kosten, sodass es eigentlich mega teuer ist. Und Leute ja aber auch die KI irgendeinen Müll fragen. Macht ja jeder von uns so alltägliche Sachen, das aber voll teuer ist und da ja auch diese Servernutzung einmal mit reinspielt. Und was ich auch interessant fand, so Thema Datenschutz und so weiter, dass er halt auch davon redet, dass wir immer wieder mehr, also dass die Rede ist von KI-gestützter Mustererkennung in der Medizin. Also dass man zum Beispiel sagt, dass man anhand der Stimme irgendwann erkennen kann, ob Menschen Diabetes haben oder am Gangmuster oder der Stimme wird man dann eben irgendwann eventuell erkennen können, ob eben psychische Erkrankungen vorliegen.
Oh, krass.
Und das dann aber unter Umständen dazu führen kann, dass Versicherte Probleme bekommen, wenn etwa Krankenkassen Präventionsprogramme erzwingen oder Leute aus Programmen herausnehmen, weil Versicherte sozusagen abgestempelt werden, weil sie ein erhöhtes Risiko für bestimmte Erkrankungen haben und das sozusagen von der KI vorsortiert ist, ohne dass man da noch irgendwie einen Menschen hat dazwischen. Also das ist ja noch nicht so weit zum Glück, das ist jetzt hier nur so ein Ansatz von quasi was wenn, aber ich fand die Aussage sehr interessant, oder?
Ich finde es auch super interessant. Ich kann es jetzt immer nur in Relation setzen mit meinem Arbeitskontext, weil wir jetzt zum Beispiel da ja auch gerade das KI-Thema sehr präsent haben. Und zum Beispiel gibt es ja auch KIs, die das Recruiting zum Beispiel schon vollumfänglich übernehmen. Das heißt, die wissen die Stellenanzeigen und screenen dann die ganzen Bewerbungen, die eingegangen sind und filtern dann raus. Und ich finde auch da, wie du sagst, ist es wichtig, welches KI-Modell benutzt du zum Beispiel? Angenommen, ich würde jetzt für unser deutsches Unternehmen ein Recruiting-Screening-KI-Modell aus China nehmen. Die haben ja ganz andere Parameter fürs Recruiting als wir vielleicht. Und würden dann vielleicht also Bewerber rauskegeln, die für uns eigentlich gut wären und würden vielleicht Bewerbende in den Vordergrund stellen, die wir eigentlich nicht nehmen würden. Und da gibt es einfach so viele verschiedene Parameter, die zu beachten sind, dass ich mir schon vorstellen kann, dass es jetzt auch mit diesen ganzen KI-Agenten, sei es jetzt Therapeuten oder, ich meine, wir haben ja für unseren Podcast, haben wir ja auch schon einen Marketing-Specialist gefragt und keine Ahnung, weißt du, du hast ja anscheinend immer so einen Experten greifbar in der Nähe, aber ob es jetzt am Ende wirklich zu 100% stimmt oder woher die Daten überhaupt kommen, das wissen wir nicht.
Genau, und deswegen glaube ich auch, dass die Vorteile zwar da sind und die sind auch vollkommen legitim, die wir auch vorhin aufgezählt haben insgesamt, aber dass es halt meiner Meinung nach nicht irgendwie das Problem löst und ich mir halt auch nicht hätte vorstellen können, dass halt eine KI mit mir eine Verhaltenstherapie macht, weil das absolut nicht möglich ist, meiner Meinung nach. Also, wie gesagt, vor der Therapie, dass man eine KI nutzt oder währenddessen, wie du jetzt, weil du ja schon viel über dich weißt und eigentlich auch gezielt weißt, was du fragen kannst und die Antwort dann für dich absolut Sinn macht und eher wie so ein Reminder ist, mehr oder weniger. Und da finde ich es gut. Aber insgesamt glaube ich nicht, dass es das irgendwie ersetzen kann.
Ja, vor allem auch, wie du sagst, man hat ja dann auch Termine. Also weißt du, startest ja mit wöchentlich, dann alle 2 Wochen, alle 3 Wochen. Mhm. Und im Endeffekt müsstest du dich ja dann jede Woche vor die KI setzen. Und da haben wir ja auch das Problem, wir haben ja auch anfangs gesagt, man gibt der KI Informationen. Ich habe jetzt keinen Termin mit der KI, die fragt nicht, hallo Rebecca, wie geht es dir? Das fragt die nicht. Also ich muss den Dialog beginnen. Und ja. Also und ich lenke ja trotzdem dann durch die Konversation und nicht die KI. Natürlich hat die irgendwelche Stellhebel, aber trotzdem kann es das für mich, wie du sagst, auch nicht ersetzen. Und wie du schon gesagt hast, auch mir gibt es jetzt vermeintlich auch ein bisschen Sicherheit. Also ich sag auch für mich, es birgt das Risiko, ich will da jetzt nicht darin verfallen, wenn es mir mal nicht gut geht, immer mir bei ChatGPT quasi eine Bestätigung einzuholen, dass bei mir eigentlich alles okay ist, sondern das sollte ich schon selber hinbekommen, weil sonst wäre das ja so, als würde ich nie mit Therapie aufhören. Aber ja, so,
stimmt.
So ein kleiner Fresh-Up, wo ich einfach sage, okay, das jetzt mal zu reflektieren und mir dazu meine eigenen Gedanken zu machen, ist gut. Aber ich habe ja schon Therapie gemacht.
Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt nochmal. Das ist ein bisschen so wie mit diesem Verstorbenen. Wenn du es am Leben erhältst und ständig nutzt und irgendwie abhängig davon bist, dann solltest du vielleicht nochmal in eine richtige Therapie gehen. Weiß ich nicht. Ich finde auch, dass ganz viele ethische Fragen natürlich aufwirft. Also da gibt es in dem Artikel auch ein paar interessante Ausblicke zu oder Fragestellungen dazu. Aber das würde jetzt die Zeit sprengen. Und daher nochmal zur Zusammenfassung. Also ChatGPT, KI generell, kann halt eine sinnvolle Ergänzung sein, aber auf gar keinen Fall ein Ersatz für eine Therapie. Denn besonders für leichte Probleme kann es gut sein, so zur Überbrückung, wie gesagt, oder halt als Einstieg in eine Therapie, wenn man dann auch versteht, was sie sagt und so weiter. Aber menschliche Psychologen bleiben einfach unersetzlich. Also für eine Diagnostik, für eine Therapie, für eine Krisenintervention braucht es halt weiterhin diese Fachkräfte und ich hoffe auch, dass es nie geändert wird. Also ich kann es mir absolut nicht vorstellen. Ich zumindest nicht. Ich glaube, so die Zukunft kann vermutlich dahin gehen, dass man halt so eine Kombi hat. Also, dass KI als erste Anlaufstelle gilt oder halt auch einfach als Unterstützung zwischen den Sitzungen oder zur Nachsorge, wie jetzt so bei dir. Oder auch natürlich die Psychotherapeutinnen unterstützen kann. Also das kann ja auch dazu führen. Ist ja auch gar kein Problem, solange halt noch ein Mensch da ist. Und ganz wichtig zu sagen, dass halt Nutzer und Nutzerinnen sollten über diese Grenzen halt informiert sein und auch wissen, wann eben professionelle Hilfe nötig ist. Und genau das wollen wir auch mit dieser Folge heute so ein bisschen aufklären, dass man halt weiß, ja okay, man kann es nutzen, aber ab einem gewissen Punkt reicht das nicht mehr aus oder sollte es auch irgendwie nicht mehr genutzt werden, sondern wirklich sich Hilfe geholt werden. Auch wenn ihr euch eine zweite Therapie begebt oder eine dritte. Also völlig legitim alles. Und dafür braucht es halt auch eben weitere Forschung und Regulierung dazu, weil das Thema ist jetzt nicht super fresh, aber ich denke, da gibt es noch ganz, ganz viel Ausbaufähigkeit im Sinne von Forschung. Also es braucht mehr Studien und eben auch klare ethische Leitlinien, damit halt so KI-Angebote sicher und auch wirksam sind.
Ja, ich bin auch gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren verändert, weil zum Internet hat man ja früher auch mal gesagt, dass es nur ein Trend ist und guck mal, wo wir heute sind. Und ich glaube, dass KI definitiv nicht mehr wegzudenken ist.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber deswegen finde ich diesen Ansatz mit Unterstützung okay. Oder so genau Nachsorge oder so ein bisschen davor, je nachdem, was man hat. Aber dass man halt wirklich ein bisschen beachten sollte, es ist kein Mensch, ne, redet besser mit einem echten Menschen. Es macht viel mehr Sinn und hilft viel mehr. Also zumindest ist es mein Ansatz. Und ja, damit mein Schlusswort.
Ja, crazy. Jetzt haben wir es doch noch geschafft, so lange ernst zu bleiben. Ich habe ja am Anfang der Folge echt gedacht, okay, das war's jetzt, Konzentration ist weg. Aber ich fand's super interessant, weil, also wie gesagt, ich auf der Arbeit habe ich jetzt gerade auch mit dem Thema zu tun und deswegen fand ich es irgendwie richtig cool, dass wir das auch jetzt mal in Bezug auf mentale Gesundheit und Psychologie oder beziehungsweise Therapeuten so mal aufgearbeitet haben.
Ja, war echt interessant. Auch wenn ich es selber noch nie genutzt habe, würde ich es auch in Erwägung ziehen, wenn es mir irgendwie kacke geht. Also finde ich gar nicht schlecht und vollkommen legitim, das zu machen, so wie du es genutzt hast. Weil die Antwort, die du mir auch geschickt hast, war ja auch irgendwie echt hilfreich so.
Ja.
Aber ja, deswegen, wenn ihr weitere Themenvorschläge habt, wie immer, schickt uns die sehr gerne. Und wir sind jetzt auch am Ende der Folge und mein Magen knurrt und vielleicht hört man das auch im Mikro, ich weiß es nicht, aber ich habe auf jeden Fall Hunger und werde jetzt gleich Abendessen machen.
Dann wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall schon mal einen guten Appetit und ihr da draußen schickt auf jeden Fall die Folge an eure Freunde, an eure Familie, vielleicht auch an die Leute, die noch nie was von ChatGPT gehört haben. Vielleicht sind die nach dieser Folge auch schlauer. Und ja, gibt uns auf jeden Fall eine positive Bewertung auf allen Podcast-Plattformen. Und die nächste Folge nehmen wir tatsächlich auf, wenn ich allein im Urlaub bin. Fortsetzung folgt.
Oh ja.
Ciao.
Bis dann. Ciao.
Nice.
Nice.